Bevor wir anfangen, ein kurzer Hinweis. In diesem Podcast geht es um sexuelle Gewalt und ihre Folgen für die Betroffenen. Das kann belastend und retraumatisierend sein. In den Shownotes findet ihr einen Link zu Hilfsangeboten. Fire. Bisher bei Vor aller Augen.
Sie entlasten halt das Kind ungemein, weil es natürlich angenehmer ist, es sitzt hier mit einer anderen Person und nicht in so einem Gerichtssaal, wo dann vielleicht ein vorsitzender Richter, noch zwei Schöffen, eine Urkundsbeamtin, ein Anwalt und sonst wer sitzt, ja?
Also das Verfahren selber habe ich ab dem Moment als positiv empfunden, in dem gesagt worden ist, auf Seiten der Verteidigung, wir machen Geständnis. Es wird alles unumwunden eingeräumt.
Wir haben in dieser Serie viel darüber gesprochen, wie man Kinder schützen kann vor sexueller Gewalt. Dafür haben wir zu Beginn vor allem auf die Ermittlungsbehörden geschaut, auf Polizeieinheiten, die im Internet nach TäterInnen und Missbrauchsdarstellungen suchen. Wir haben mit Betroffenen gesprochen, mit Juristen, Politikern und denen, die mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben in ihrem Umfeld. Die Fälle, über die wir da gesprochen haben, waren dabei aber eben oft solche, wo es eigentlich zu spät war, wo den Kindern schon Gewalt angetan wurde. Und das ist natürlich wichtig. Aber die Frage ist ja auch, was können wir dafür tun, dass es erst gar nicht dazu kommt? Wo fangen wir da an? Man kann bei den möglichen Tätern ansetzen. Zum Beispiel schauen, dass Menschen mit pädophiler Neigung eben keine Täter werden, eben lernen, mit ihrer Neigung ein risikofreies Leben zu führen. Wir alle sollten außerdem Betroffenen besser zuhören, sie unterstützen und von ihnen lernen. Es gibt aber auch noch andere Präventionsansätze.
Ich höre ganz oft in Schulungen, ach, das war doch nur ein Witz. Und Gewalt fängt manchmal eben bei einem Witz an. Wir wissen auch, dass Grenzverletzung die erste Stufe zu sexualisierter Gewalt ist. Und es war vielleicht eben nicht nur ein Witz.
Das ist Ann-Kathrin Lorenzen. Sie leitet ein Präventionsprojekt, das an der vielleicht wichtigsten Stelle ansetzt. Bei den Kindern selbst. Ihr hört Vor aller Augen. Ein Podcast über sexuelle Gewalt an Kindern und wie sie sich bekämpfen lässt. Ein FIO Original, produziert von der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Vincent Vitus Leitgeb und das ist Folge 9. Schlechte Geheimnisse. Ann-Kathrin Lorenzen, das fällt gleich auf, wirkt unglaublich positiv und voller Energie. Vielleicht sind das genau die Eigenschaften, die man in ihrem Job braucht. Sie ist Sozialpädagogin. Und seit 5 Jahren arbeitet sie bei der PETSE. Das ist ein Institut für Gewaltprävention mit Sitz in Kiel. Viel weiter weg von München, wo wir sitzen, geht's eigentlich nicht. Aber wir konnten uns kurzfristig mit ihr über Zoom zusammenschalten. Kurzfristig auch deshalb, weil uns eine andere Gesprächspartnerin, eher am Ende unserer Recherche, darauf aufmerksam gemacht hat. Und uns ist dann ziemlich schnell klar geworden, warum. Das Projekt, das Lorenzen leitet, beantwortet nämlich viele Fragen, die sich bei uns vor und während der Arbeit zum Podcast gestellt haben. Unter anderem, wie kann man Kinder vor Gefahren schützen, ohne ihnen Angst zu machen? Wie spricht man Missbrauch an, wenn es für solche Gewalt eigentlich keine Worte gibt?
Und es gibt mit Sicherheit auch das klassische Petzen, wie meine Schwester hat mir ein Stück Schokolade geklaut. Aber es gibt auch das Petzen, wo Kinder, gerade kleinere, sprechen ja nicht deutlich drüber, was sie erlebt haben, sondern sie umschreiben das. Und dann wirkt es manchmal wie das klassische Petzen. Und es ist aber ein Hilferuf, den Erwachsene so erstmal verstehen müssen.
Das Projekt PETSE will Petzen, also umdeuten. Und das schon seit 30 Jahren. Nicht nur in Kiel. PETSE ist bundesweit aktiv.
Also wir als PETS entwickeln zielgruppenspezifische Materialien. Das bedeutet für verschiedene Zielgruppen, für Kinder im Kita-Bereich, für GrundschülerInnen, für Kinder mit Lernschwierigkeiten, also auch inklusiv, für Jugendliche. Mit anderen, da sind eben nochmal andere Schwerpunkte in der Präventionsarbeit für Jugendliche als bei Kindern und für erwachsene Menschen mit Beeinträchtigungen, die eben auch ein hohes Risiko haben, Gewalt zu erfahren, vor allen Dingen sexualisierte Gewalt.
PETSE arbeitet dafür eng mit Fachberatungsstellen zusammen, stellt Material und Fortbildungen zur Verfügung. Wobei es meistens so läuft, dass die Schulen oder die Kitas von selbst auf PETSE zukommen und dann zusammen etwas organisieren. Verpflichtend sind solche Präventionsangebote an Schulen nämlich noch nicht. Und die Kinder können dabei dann zum Beispiel lernen, dass es gute und schlechte Geheimnisse gibt, dass es gute und schlechte Berührungen gibt und dass es gut ist, die schlechten zu petzen. Lorenzen bezeichnet das als positiven Präventionsansatz. Und dazu gehört auch, den Kindern eben keine Angst zu machen, nicht die ganze Zeit auf Gefahren hinzuweisen und zu sagen, da darfst du nicht hingehen, da kann dir was Böses passieren. Oder da gibt es diesen Fremden mit dem Lieferwagen, der dich mitnehmen könnte.
Also es gibt nicht ein Täterbild. Auch die sind sehr divers, die Gruppe der TäterInnen. Aber das Vorgehen ist immer dasselbe. Und deswegen geht es gar nicht darum zu sagen, wer könnte es konkret sein, sondern die Strategien zu durchleuchten, dann zu gucken, eben durch die verschiedenen Ebenen, wie kann ich denn diese Annäherung, also wenn ich ein Kind habe, was eher weniger selbstwertgestärkt ist, dann weiß ich, dass es theoretisch eher ein betroffenes Kind sein kann, da eben anzusetzen.
Das soll jetzt natürlich nicht heißen, dass Kinder, denen sowas angetan wird, selbst schuld sind. Natürlich nicht, das sind sie nie. Aber Kinder, die selbstbewusst und gestärkt sind, die sagen eben eher Nein zu Dingen. Die sagen Tätern, dass sie das nicht wollen, was er da macht. Und sie gehen zu anderen Erwachsenen und sagen ihnen, dass sie Hilfe brauchen. PETSE hat dafür auch Ausstellungen für Schulen konzipiert. Eine heißt zum Beispiel Echt Klasse.
Das heißt, die Kinder gehen an der Ausstellung rum und dann haben sie einen Bereich, also 6 verschiedene Bereiche, in denen die Kinder dann verschiedene Übungen machen können. Zum Beispiel Nein sagen. Also wie kann ich Nein sagen? Das klingt ja erstmal ganz banal, aber vielfach können das Fachkräfte noch nicht mal richtig Nein sagen und über ihre Grenzen gehen. Das lernen die Kinder dann.
In der Ausstellung stehen dann an einer Wand mehrere Situationen beschrieben. Jeweils mit einem Schalter, den die Kinder nach links stimmt oder nach rechts stimmt nicht drehen können. Da steht dann die Frage, wenn Kinder etwas geschenkt bekommen, müssen sie nichts dafür tun. Stimmt oder stimmt nicht? Bei einer anderen Station können die Kinder dann an einer interaktiven Wand mehrere Materialien anfassen, flauschige Plüschflächen zum Beispiel oder stechende Gumminoppen. Die Kinder sollen dann für sich selbst beurteilen, was sich gut anfühlt und was nicht. Und so lernen sie eben, dass sie selbst mitsprechen können, über sich selbst und über ihren Körper.
Und dazu müssen wir aber erstmal lernen, was möchtest du denn überhaupt? So ist es aufgebaut vom Ansatz her. Also dadurch, dass die Kinder selbst lernen, wo sind meine Grenzen? Werden meine Grenzen geachtet oder nicht?
Kinder sollen eben ganz grundlegend lernen, dass sie Rechte haben und dass diese Rechte eingehalten werden müssen. Auf juristischer Ebene gibt es dazu übrigens eine ganz große Debatte, die lange zurückreicht. Seit 1991 gibt es nämlich die Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen. Und die gilt auch in Deutschland. Es geht darin vor allem darum, dass Kinder ihre Persönlichkeit entfalten können, dass sie sich gesellschaftlich beteiligen können und dass sie vor Diskriminierung geschützt werden müssen. Grob gesagt geht es also um das Kindeswohl. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass in sehr vielen Fällen in Deutschland das sogenannte Elternrecht überwiegt. Kinder sind ja noch minderjährig und werden vor dem Gesetz meistens von ihren Eltern vertreten. Eine Streitfrage ist dann oft, gefährden die Eltern möglicherweise das Kindeswohl? Braucht es nicht doch noch eigene Kinderrechte im Grundgesetz, damit das besser durchgesetzt werden kann? Für Kinder selbst ist das natürlich eine zu komplexe Diskussion, die so auch nicht in den Workshops oder Ausstellungen bei PETSE vorkommt. Aber es kann eben schon eine sehr einfache und scheinbar harmlose Situation geben, in denen die Grenzen von Kindern überschritten werden. Und da müssen sie eben lernen, innerhalb der Familie oder innerhalb von Beziehungen, dass sie nicht alles mitmachen müssen. Zum Beispiel, wenn ein Kind der Oma keinen Kuss geben will, dann muss es das auch nicht. Wie alt ein Kind ist, wird bei Petze dabei natürlich immer berücksichtigt. Es gibt unterschiedliche Angebote für unterschiedliche Altersgruppen. Ein Kleinkind versteht manche Dinge zum Beispiel noch gar nicht. Und wenn man die dann anspricht, würden sie wiederum eher Angst machen. Ab einem gewissen Alter, sagt Lorenzen, so ab der Grundschule, sei es aber total wichtig, ganz offen über Dinge zu sprechen.
Es gibt Menschen, die fassen dich an, schon zum Beispiel an deinem Penis an oder an deiner Vulva und du möchtest das nicht. Und dann ist es ganz wichtig, Nein zu sagen. Und dann ist es auch wichtig, zu mir zu kommen und dir Hilfe zu holen. Darüber eben, also deutlich zu machen, es gibt es. Und das Tückische bei sexualisierter Gewalt, es passiert so häufig im Nahbereich der Kinder. Also es sind ja eben nicht die Fremden, die gibt es auch, aber die sind ganz gering, sonst eher im Nahbereich. Und da sind die Kinder das ja eben gewohnt, dass man über deren Grenzen auch geht.
Es gibt auch andere Faktoren, die dazu beitragen können, Kinder individuell eher zu schwächen als zu stärken. Zum Beispiel Gendernormativität oder andere Stereotype, die Kindern auferlegt werden.
Das bedeutet, müssen Jungs immer stark sein und sind Mädchen nur schüchtern? Das hat nämlich ganz großen Einfluss auf die Identitätsbildung. Und das macht es dann eben auch Täter im Umfeld einfacher, so zu agieren.
Weil Kinder dann bestimmte Dinge vielleicht eher in Kauf nehmen, weil ihre Eltern sie zum Beispiel so vorleben.
Also es bedeutet dann ja auch ganz konkret, naja, ich bin ein Mädchen, also habe ich die Zuschreibung. Und ich habe einen Junge, ich kann gar kein, per se schon gar kein Opfer von sexualisierter Gewalt sein, weil mir passiert ja sowas nicht. Ich bin ja der Starke, der keinen Schmerz kennt.
Deswegen ist es wichtig, auch die eigenen Rollen als Eltern zu reflektieren, sagt Lorenzen, und diese Dinge offen anzusprechen, eben auch mit den Kindern. Weil Tabuisierung selbst eine ganz große Hürde sein kann. Das haben wir schon in anderen Fällen gesehen. Und das beginnt eben nicht erst bei der Tabuisierung von Missbrauch, sondern schon von der von Sexualität als Thema allgemein. Dass man mit Kindern eben nicht über Sexualität spricht. Das beobachtet Lorenzen auch mit Fachkräften immer wieder, die sie dazu fortbildet.
Und da ist es dann auch, wenn ich die Übung mache, also wenn es um alters- und entwicklungsangemessene Sexualpädagogik geht und ich gebe denen dann Karten rein, sag, so, das ist ein siebenjähriges Kind und es fragt, was ist eigentlich alles Sex? Dann sind Fachkräfte erstmal total peinlich berührt, weil über das Thema nicht gesprochen wird.
Als Teil von sexueller Bildung sei das aber eben sehr wichtig.
Und das ist eben auch total wichtig, dass wir darüber sprechen lernen und eben das Bild aus dem Kopf kriegen, dass Sex nur Geschlechtsverkehr ist. Auch das hemmt es ja bei uns total, wenn wir über sexualisierte Gewalt reden. Dass man dann so oder viele sofort das Bild dieser Vergewaltigung immer mit Penetration, dass sie das im Kopf haben, sondern dass es ja schon viel geringer anfangen kann durch Zeigen von Nacktbildern oder geringe, was erstmal sozusagen als geringes Anfassen, ach, das war doch nix. Da fängt es ja schon an, weil wir das erst immer bewerten, wenn es ganz schlimm ist.
Ann-Kathrin Lorenzen sagt, in unserer Gesellschaft wird zwar auf der einen Seite wahnsinnig viel über Sex gesprochen, aber eben selten sachlich über Sexualität, vor allem nicht mit Kindern.
Also auch da merken wir, dass Kinder Ohr und Nase, kennen sie nur die Begriffe, aber für Penis, Vulva oder Scheide, also erstmal ist noch völlig unklar, was ist Vulva oder Scheide, gibt es da überhaupt einen Unterschied, wissen manche Erwachsene noch nicht mal und dies können sie nicht aussprechen. Das heißt, sie sprechen die wildesten Worte für Pimmelchen und Mumu und also das bedeutet, Kinder wissen schon, über die positive Sexualität wird nicht gesprochen, dann kann ich erst recht nicht über die negativen Sachen sprechen. Und das ist eben total wichtig. Wir sind sexuelle Wesen von der Geburt bis zum Tod. Also Kinder haben auch eine Sexualität, die ist komplett anders als die von uns Erwachsenen, aber die haben sie eben. Und auch da sie zu fördern und eben ganz konkret an Beispielen, also an deren Lebensrealität zu arbeiten.
Wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, hört man öfter, dass in jeder Schulklasse wohl mindestens ein Kind sitzt, das sexuelle Gewalt erlebt. Vermutlich sogar zwei. Aber genau in diesen Schulklassen wird das nicht oft genug behandelt. Gerade wenn es ein Elternteil oder jemand aus der Familie ist, der die Gewalt ausübt, dann brauchen Kinder andere Ansprechpartner. Personen, denen sie sich anvertrauen können. Und die müssen dort sein, wo die Kinder sich eben aufhalten. In Schulen, an Kitas, in Sportvereinen. Alle müssen Kindern vermitteln, dass sie ansprechbar sind und zuhören. Und dass sie auch entsprechend handeln werden. Jeder und jede von uns sollte sich selbst überlegen, was müsste eigentlich passieren, damit ich denke, dieses Kind könnte Opfer von sexueller Gewalt sein. Wie schwerwiegend müsste der Hinweis sein? Was müsste passieren, damit ich diesen Verdacht ausspreche? Laut Statistik gibt es ja TäterInnen in jeder Nachbarschaft, in jeder weitergehenden Verwandtschaft, in jedem größeren Unternehmen. Ann-Kathrin Lorenzen meint, viele Erwachsene zögern in jedem Fall viel zu lange, um einen Verdacht gegenüber anderen zu äußern oder ihn bei der Polizei anzuzeigen.
Das ist ja diese Falschverdächtigung, die ja immer noch im Raum steht. Ja, aber das kommt in jeder Fortbildung. Ich sag, ja, wahrscheinlich werden fast 99 Fälle nicht aufgeklärt und trotzdem kommt, ja, aber die Falschverdächtigung. Naja, lassen Sie uns doch erstmal die 99% angucken, die nicht aufgedeckt werden. Und dann können wir auch nochmal, das ist total wichtig und es ist total berechtigt, darüber zu reden, aber erstmal mutig zu sein und zu sagen, ja, ich beziehe hier Position, ich bin parteilich für dich da und ich als erwachsene Person kämpfe den Kampf, nicht du als Kind.
Wenn ein Kind einen Vorfall noch nicht selbst anspricht, sind es kleine Dinge, die einem als Erwachsener auffallen könnten. Wenn das Kind ruhiger geworden ist, wenn es sich vielleicht häufiger wäscht als sonst, wenn Noten auffallend schlechter werden. 2020 hat es geheißen, dass nur jede 10. Schule ein für solche Fälle vorgesehenes Schutzkonzept hat. Für Kitas ist das mittlerweile verpflichtend, auch wenn die Umsetzung sehr unterschiedlich ausfällt und nicht immer ganz konsequent ist. Und was für Projekte wie Petze erschwerend dazukommt, die bei der Aufklärung ja helfen könnten, ist, dass sie oft nicht durchgängig und für viele Jahre finanziert sind. Sie müssen immer neue Mittel beantragen, immer neu begründen, warum die Arbeit jetzt gerade wichtig ist.
Kinder können sich auf keinen Fall selbst schützen. Deswegen ist es wichtig, den Kindern Präventionsansätze mit auf den Weg zu geben. Aber in erster Linie sind Erwachsene in der Pflicht, Kinder zu schützen. Und das eben auf unterschiedlichen Ebenen. In der Familie kritisch zu sein, auch die Außenwelt anzuerkennen. Also wo sind meine Kinder unterwegs? Ne? Das fängt ja immer früher mit dem Internet auch an. Was gibt's da? Also Medienkompetenz finde ich immer so ein großes Wort und niemand traut sich dann was zu machen, weil niemand das da genau Bescheid weiß.
Das, was Lorenzen da anspricht, ist nochmal ein wichtiger Punkt. Wir haben uns in diesem Podcast ja öfter gefragt, welche Rolle das Internet eigentlich spielt. Und wir sind ja auch immer wieder zu ErmittlerInnen zurückgekehrt, die das Netz nach Missbrauchsdarstellungen durchforsten. Zu Tätern mitten aus der Gesellschaft, die sich dort vernetzen und zum Teil radikalisieren. Markus Hartmann, der Oberstaatsanwalt bei der ZAK NRW, der Cybercrime-Zentrale, hat zu uns an einer Stelle gesagt, Missbrauch ist immer mehr zum digitalen Verbrechen geworden. Und das soll natürlich nicht heißen, dass es sexuelle Gewalt nicht vorher schon gab oder jetzt noch immer im analogen Raum gibt. Aber bestimmte Strategien hängen natürlich mit dem Netz zusammen. Einerseits, weil dort Missbrauchsdarstellungen verbreitet werden, in enormem Ausmaß, und diese Darstellungen ja auch genau dafür angefertigt werden müssen, dafür also auch Kinder missbraucht werden. Andererseits, weil Pädokriminelle dort ja nicht nur ihre Inhalte suchen, sondern auch den Kontakt zu Kindern und Jugendlichen, weil die dort oft völlig ungeschützt zu treffen sind.
Also Cybergrooming, wie sagt es juristisch gesehen, die online-basierte Anmahnung des sexuellen Kindesmissbrauchs?
Das ist Thomas Gabriel Rüdiger. Er ist einer der bekanntesten deutschen Cyberkriminologen. Er beschäftigt sich also mit Straftaten, die sich vor allem digital und online abspielen. Und zuletzt immer stärker mit Cybergrooming.
Das bedeutet, es muss nicht darum gehen, dass ein Kind wirklich was erlebt oder das als problematisch empfindet oder irgendwie anders, sondern es geht darum, dass ein Täter in irgendeiner Form im Netz auf ein Kind einwirkt, weil er glaubt, mit diesem Einwirken, mit diesem Kommunizieren, Spielen bringt er das Kind dadurch zu einer Art Vertrauensverhältnis.
Täter können ein Kind dann vielleicht dazu bringen, Bilder und Videos von sich zu schicken, auf denen das Kind dann wenig anhat oder auf denen es masturbiert oder ähnliches.
Teilweise wirken die sie auch auf die Kinder ein, dass sie auf ihre Geschwister, mit denen oder Freunde sexuelle Handlungen vor der Kamera vornehmen oder dass sie sich mit dem Täter treffen. Und klassisch ist halt, wenn du zum Beispiel als Kind im Netz unterwegs bist, kommt, hi, hi, wie alt bist du? 12, ich bin 17, okay, ja, hast du dich schon mal angefasst?
Die Täter geben sich also falsche Identitäten, sagen, dass sie selbst jünger sind, Teenager, bauen Vertrauen auf. Und um das zu tun, sind sie eben nicht einfach nur im Darknet unterwegs. Dort ermittelt die Polizei zwar viel, weil dort jede Menge Missbrauchsdarstellungen geteilt werden. Es gibt aber Studien, sagt Rüdiger, die nahelegen, dass sehr viele dieser Missbrauchsdarstellungen von Kindern selbst produziert wurden, nach Cybergrooming-Prozessen.
Und Cybergrooming-Prozesse finden halt nicht im Darknet statt, weil im Darknet halt keine Kinder sind, die man anschreiben kann, sondern die finden im gesamten Clearweb statt.
Wenn man Rüdiger nach den klassischen Tatorten im Internet fragt, sagt er deswegen im Prinzip, es gibt keine Nicht-Tatorte. Cybergrooming gibt es in Online-Games, auf Social Media oder Kinder-Chat-Plattformen. Also auch bei Seiten, die man eigentlich als absolut harmlos einstufen würde.
Quiz2L zum Beispiel. Über Quiz2L gab es auch einige Fälle in dem Zusammenhang. Warum Quiz2L Altersfreigabe ab 0? Manche Eltern haben noch gedacht, ja sehr cool, ich lasse mein Kind mal das spielen.
Über Online-Games hat Rüdiger auch seine Promotion geschrieben. Er kennt unzählige Beispiele. Die laufen im Detail natürlich unterschiedlich ab, aber irgendwie doch auch immer ähnlich.
In Berlin stand vor kurzem ein Täter vor Gericht, der hatte sich als 15-jähriger Junge ausgegeben, hat über Fortnite an der Playstation gezockt, hat dann eine Gruppe, also eine Art Gilde, Clan, so heißt das in den Spielen typischerweise, hat er also so eine Gruppe aufgebaut und hat dann Jungs dazu geholt, dass sie mit ihm spielen und hat ihnen dann Paysafe-Cards, Vorteile zum Beispiel eingeräumt, wenn sie ihm Masturbationsvideos und Bilder, gesendet haben. Und das haben dann diese Kinder, 9 bis 12 Jahre ungefähr, haben das dann gemacht. Damit hat er sie dann weiter erpresst. Das ist auch so ein Klassiker, dann weiter erpressen. Was würde ich Ihnen sagen? Dort, wo Kinder sind, dort kann das stattfinden.
Mehr als die Hälfte aller 10-Jährigen in Deutschland hat heute ein Smartphone. Viele haben inzwischen früh schon Social-Media-Accounts. Und damit, wie Rüdiger sagt, Zugang zu einem globalen Kriminalitätsraum. Das soll Eltern nicht generell abschrecken. Ich glaube, sie können ihre Kinder auch nicht ewig vom Internet fernhalten. Aber Vorbereitung ist natürlich schon entscheidend. Und das kann damit anfangen, wie Eltern sich selbst verhalten, welche Fotos sie zum Beispiel von ihren Kindern im Internet veröffentlichen. Jedes vierte Bild, das im Netz auf einschlägigen Seiten auftaucht, soll ein eigentlich harmloses Foto sein, dass die Person selbst, Eltern, Freunde oder Verwandte veröffentlicht haben. Ein Strandfoto aus dem Familienurlaub zum Beispiel. Erwachsene sind also in der Pflicht, Kinder auf diesen Raum vorzubereiten.
Es liegt vor allem an der Medienkompetenz der Erwachsenen, dass sie nicht in der Lage sind, ihren Kindern das zu vermitteln. Das gilt auch für Lehrer, das gilt auch für Polizisten, das gilt für alle Stufen. Und deswegen haben wir ein massives Problem, 9-Jährige, 10-Jährige Nacktbilder von sich anfertigen, versenden. 14-Jähriger, der von einer 13-jährigen Freundin Masturbationsvideo in dem Klassenchat postet, wo sich dann alle Kinder wegen Kinderpornografie strafbar gemacht haben, die das bekommen haben. Medienkompetenz wäre hier ein Schritt. Aber man muss halt ehrlich sein, du erreichst nie alle Kinder, weil nicht alle Eltern das machen. Also muss es an der Schule passieren, ab der ersten Klasse. Nur, das wurde schon vor Jahren gefordert Und wo ist es?
Für Thomas Gabriel Rüdiger, der selbst PolizistInnen ausbildet, ist die Polizei aber auch anders gefragt. Sie soll Präsenz zeigen, sozusagen Streife fahren, auch auf vermeintlich harmlosen Webseiten wie Online-Spieleseiten oder auf Social Media. Und dann soll sie eben auch niedrigschwellig ansprechbar sein und reagieren. Viele digitale Übergriffe werden gerade zum Beispiel noch selten angezeigt, noch seltener als Sexualdelikte offline. Und das kommt zum Teil, sagt Rüdiger, auch daher, weil nach solchen Anzeigen zu selten Konsequenzen folgen. Warum soll man als Betroffener dann überhaupt eine Anzeige stellen? Es gibt also Ansatzpunkte, Wege, wie man mit dem Thema sexueller Missbrauch umgehen kann. Nicht nur als Ermittlungsbehörden, als PädagogInnen, Eltern oder Betroffene selbst, sondern auch als Gesellschaft. Wir haben uns einige dieser Wege in dieser Serie angeschaut und mit Menschen gesprochen, die dahinter stehen. Manche Aspekte haben wir natürlich näher beleuchtet als andere. Und es gibt noch viele unerzählte Geschichten, die zeigen, wie wichtig dieser Kampf ist gegen den Missbrauch. Das sagt auch meine Kollegin Jana Stegemann, mit der ich zum Schluss dieser Serie noch einmal gesprochen habe.
Ja, das Thema betrifft die gesamte Gesellschaft und alle Schichten. Vom arbeitslosen Dauercamper auf dem Campingplatz in Lüchte bis zum bestens integrierten IT-Techniker aus Münster, der Kontakte zur Stadtspitze auch hatte. Ein Zeitsoldat stand vor Gericht, ein Koch, ein Pförtner aus dem Krankenhaus, Landschaftsarchitekten. Es geht ja auch noch so hin, dass sogar Promis, also der jüngste Fall, über den ich auch berichtet habe, war Christoph Metzelder. Da geht es natürlich um einen anderen Vorwurf, nämlich eben um genau das, Verbreitung von kinderpornografischen Schriften. Aber das zeigt ja nur, dass dieses riesige Thema alle angeht, alle Gesellschaftsschichten angeht und keinen Halt macht vor reich oder arm, gebildet oder nicht gebildet. Es kann alle betreffen.
Von allen möglichen Stellen wurde sehr oft und teils über Jahrzehnte keine Hilfe für Betroffene geleistet. Es wurde weggeschaut oder nicht genau genug hingeschaut. Das haben wir im Fall der Polizei und dem Jugendamt im Fall Lüchte gezeigt. Jana sagt, auch einige Medien haben ihren Teil dazu beigetragen, haben mit Fällen schockiert, ohne sie richtig einzuordnen. Oder umgekehrt vielleicht Dinge verharmlost.
Und deswegen gibt es da, also zum Glück gibt es ja auch gerade ein Umdenken bei allen. Also es wird extrem viel berichtet. Früher war es ja so, von diesen Prozessen, von denen Dutzende am Tag an Amtsgerichten stattfinden, also wegen Kinderpornografie, also wegen Verbreitung und Besitz von Kinderpornografie, da hat ja oft niemand Notiz genommen. Und mittlerweile ist es einfach anders. Bei den großen Kindesmissbrauchsverfahren an Landgerichten sitzen manchmal Dutzende Reporter, Kamerateams. Also da gibt es schon eine ganz andere Aufmerksamkeit für diese Fälle.
Ich habe Jana dann auch gefragt, was diese Aufmerksamkeit für mögliche TäterInnen bedeutet. Ob sie sich dadurch von Taten abhalten lassen. Es hat sich ja auch rechtliches einiges getan, seit die großen Fälle in NRW aufgedeckt wurden. Es wurde zum Beispiel das Strafmaß erhöht für den Besitz und das Verbreiten von Missbrauchsdarstellungen, genauso wie für aktive Missbrauchstaten. Verfahren können jetzt auch nicht mehr eingestellt werden. Und es geht schneller und einfacher, eine Untersuchungshaft für mutmaßliche Täter anzuordnen. Neue Regeln gibt es außerdem für das erweiterte Führungszeugnis, damit Personen mit entsprechender Vorgeschichte eben nicht mehr so leicht unkontrolliert Zugang zu Kindern haben, wie das bei Adrian V. aus Münster der Fall war. Der hat ja selbst nach seiner Vorstrafe den Sohn seiner Partnerin jahrelang brutal missbraucht. Das sind Reformen, die aber nicht nur positiv aufgenommen wurden, weil manche von ihnen eine Reihe von neuen Problemen nach sich ziehen. Aber trotzdem, kann das jetzt mögliche TäterInnen abschrecken?
Ich glaube, man kann nicht alle Täter abschrecken, weil Es ist ja so, dass die meisten der Täter wissen, dass es ein Verbrechen ist, was sie da begehen. Aber dadurch, dass sie sich oft in einer Community bewegen, wo alle das machen, versichern sie sich oft ja auch gegenseitig, dass es kindgerecht sogar sei, was sie tun. Es gibt da wirklich unglaubliche Chats, wenn man auch aus dem Fall Bergisch Gladbach Chats durchliest. Da schreibt der Jörg L. über seine 3-jährige Tochter: Du glaubst gar nicht, wie versaut die Kleinen teilweise sind. Und das zeigt ja, in welcher Welt solche Männer leben. Also, dass ein erwachsener Mann glaubt, seine 3-jährige Tochter möchte das, was er da macht. Da kann man eigentlich auch nichts mehr zu sagen. Aber so ist leider das, was sie sich in diesen Szenen da einreden.
Die Fälle, die wir am Anfang dieses Podcasts besprochen haben, haben für Jana aber eben andere Dinge verändert. Es wird mehr ermittelt und aufgeklärt zum Beispiel. Und in diese Aufklärung fließt mehr Geld, großräumig.
Man muss halt sehr früh ansetzen mit Prävention. Man muss, ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass wir alle besser hinschauen, dass wir, wenn uns was verdächtig vorkommt, uns kümmern, dass man sich an die Polizei wendet, ans Jugendamt wendet, dass man nicht nachlässt, dass man aber auch Kindern zuhört, wenn Kinder irgendwo nicht mehr hingehen wollen. Ich möchte eigentlich keine Ratschläge an Eltern verteilen, aber in dem Fall irgendwie schon, weil wenn das Kind auf einmal irgendwo nicht mehr hingehen möchte, dann vielleicht mal nachfragen, warum, was ist denn da passiert, warum möchtest du da nicht mehr hingehen und nicht sagen, stell dich nicht so an, wir haben für den Geigenunterricht, Klavierunterricht, Reitunterricht, Handballunterricht, ich weiß es nicht, bezahlt, du gehst da jetzt hin und fertig. Nachfragen, aufmerksam sein, gucken, was in der Nachbarschaft passiert, was in den Sportvereinen passiert, aber andererseits natürlich auch die Experten, die es ja schon gibt in den Jugendämtern, in den Kindergärten, in Schulen, einfach die Leute auch besser schulen zu diesem Thema. Weil wenn ich mir überlege, ich bin jetzt 35 und in meiner Schulzeit kann ich mich nicht erinnern, dass wir jemals über dieses Thema gesprochen haben. Und so lange ist es dann jetzt auch nicht her. Also ich glaube, man muss das Thema präsent in allen Lebensbereichen halten.
Für die drei großen Tatkomplexe in Nordrhein-Westfalen, Lüchte, Bergisch Gladbach und Münster, wird Jana dabei auch als Korrespondentin zuständig bleiben. Sie sagt, klar, wenn dann mal die größten Prozesse zu Ende sind, wird ihre Rolle immer kleiner werden. Am Anfang wollte sie ja erklären, was passiert war, herausfinden, was alles falsch gelaufen ist, auch in den Behörden. Dann wollte sie über die juristische Aufarbeitung berichten. Aber auch danach will sie natürlich mit den Betroffenen in Kontakt bleiben. Fragen, wie sie auch Monate und Jahre später unterstützt werden. Und dann, sagt Jana, kommt leider vermutlich schon der nächste Fall.
Also immer, wenn ich mit Herbert Roll spreche, sagt er, Frau Stegemann, demnächst wird ein Fall auffliegen. Neuer Fall, sage ich Ihnen, das wird so sein. Und das glaube ich auch, dass es passieren wird. Also dass wir in einigen Monaten, vielleicht auch Wochen, vielleicht morgen, dass irgendein Fall auffliegt. Der Unterschied ist, es würde mich jetzt nicht mehr überraschen. Ich war über den Fall Lüchte noch sehr überrascht. Ich war auch noch über den Fall Bergisch Gladbach überrascht. Und vielleicht ist es mittlerweile Zynismus, aber ich war über den Fall Münster nicht mehr überrascht.
Und rechnest du mit anderen Bundesländern?
Ja, weil NRW ist ja als einziges Bundesland, geht voran in diesem Gebiet und hat wirklich alles umgestellt, schaut viel besser hin, deckt einen Fall nach dem nächsten auf. Und ich frage mich natürlich schon, was machen denn eigentlich die Innenminister von den anderen Bundesländern? Und warum setzt das da niemand auf Top 1 seiner Landespolizei? Weil nur wer sucht, findet auch was. Also man kann jetzt nicht sagen, bei uns ist sowas nicht. Ich glaube, dass es das überall in Deutschland gibt, dass es in NRW nur jetzt aufgefallen ist, weil eben seit dem Fall Lüchte viel besser gesucht wird.
Hoffentlich muss man in dem Fall sagen, tut sich also etwas. Jeder Fall, der aufgedeckt wird, ist natürlich einerseits schrecklich, aber eigentlich auch gut, weil dann an den Stellen sexuelle Gewalt aufhört. Weil dadurch hoffentlich immer klarer wird, dass das alles keine Einzelfälle sind, die nichts miteinander zu tun haben. Dass es Systeme mit Machtstrukturen gibt, die Missbrauch erst ermöglichen. In Familien, Institutionen, Vereinen, eigentlich überall. Und weil dann mit jedem Fall, der aufgedeckt wird, wieder lauter über das Thema gesprochen wird. Dann wird das Tabu aufgebrochen, über das ich schon ganz am Anfang dieser Podcast-Serie geredet habe. Denn selbst wenn wir hier nur einige Aspekte ansprechen konnten in den letzten Folgen und vieles noch in vielen Details ausgeführt werden könnte, ist das vielleicht eine der wichtigsten Botschaften. darüber reden hilft. Uns allen, aber vor allem denen, die betroffen waren oder sein könnten.
Also ich glaube, ganz entscheidend war tatsächlich der Austausch mit Kameraden. Also zu erfahren, zu erleben, du bist nicht allein mit deinen Erlebnissen, mit deiner Vergangenheit. Ja, ich glaube, das ist das, was mir am meisten geholfen hat.
Und wenn das dann offengelegt wird, wäre es auch schön, wenn sich alle Familienangehörige einfach mal unabhängig von den Betroffenen mit dem Thema auseinandersetzen. Also die Last der Auseinandersetzung nicht immer bei den Betroffenen bleibt.
Und das sind die schlauesten Kinder, die sich dann auch Hilfe holen können. Aber Hilfe holen wird in unserer Gesellschaft nach wie vor als Schwäche attestiert. Da wollen wir eben ran und sagen, nein, sich Hilfe holen ist total wichtig und eben auch total gut.
Vor aller Augen. Ein FIO Original produziert von der Süddeutschen Zeitung. Wenn ihr jetzt Hilfe sucht oder einen Ansprechpartner oder eine Ansprechpartnerin zu dem Thema, dann findet ihr Links dazu in den Shownotes. Es gibt da zum Beispiel auch die Nummer für das Hilfetelefon sexueller Missbrauch. Das ist bundesweit erreichbar, kostet nichts und ist anonym. Da können sich Betroffene von sexueller Gewalt melden, Angehörige, eigentlich jeder und jede, der oder die Rat braucht. Die Nummer ist 0800 22 55 530. Redaktion dieses Podcasts hatten Marisa Gierlinger, Jana Stegemann und ich, Vincent Vitus Leitgeb. Mitarbeit in dieser Folge Viktoria Marciniak. Produktion und Regie Vitus Aumann und Carlo Sarski. Sounddesign Bonnie Stoev. Redaktion FIO Isabel Lübert-Rhein und Tristan Lehmann. Gesamtleitung FIO Tristan Lehmann und Luca Hirschfeld. Das war die letzte Folge von Vor aller Augen. An der Stelle möchte ich mich noch einmal ganz herzlich bei allen bedanken, die an diesem Podcast mitgewirkt haben, an alle, die uns Interviews gegeben haben, die mit uns auch zum Teil über sehr private und belastende Momente in ihrem Leben gesprochen haben. Und natürlich vielen Dank fürs Zuhören. Machen Sie es gut.